Er sagte, er heiße Julian. An den Nachnamen erinnere ich mich nicht. Fermin schaute mich stumm an. Julian ist ein Freund von mir, sagte ich. Schwester Emilia nickte. Ja, er war mehrere Stunden bei ihr. Ich hatte sie seit Jahren nicht mehr lachen hören. Nachdem er gegangen war, hat sie zu mir gesagt, sie hätten von früheren Zeiten gesprochen, als sie noch jung waren. Sie sagte, dieser Herr habe Nachrichten von ihrer Tochter Penelope gebracht. Ich hatte nicht gewusst, dass Jacinta eine Tochter hatte. Ich erinnere mich, weil mich Jacinta am nächsten Morgen angelächelt hat, und als ich sie fragte, warum sie sich so freue, sagte sie, sie gehe nach Hause, zu Penelope. Wenig später ist sie im Schlaf gestorben. Kurz danach beschloss die Rocito ihr Liebesritual und ließ den Opa erschöpft zurück. Als wir gingen, zahlte ihr Fermin das Doppelte, aber angesichts all dieser von Gott und dem Teufel hoffnungslos Vergessenen vergoss sie Tränen und wollte ihr Honorar unbedingt Schwester Emilia stiften, damit diese allen einen Imbiss mit Ölkringeln und Schokolade auftische. »Man ist eben sentimental. Schauen Sie, Signor Fermin, dieses arme Kerlchen wollte nichts weiter, als dass ich ihn festhalte und streichle. Das bricht einem das Herz.« Wir steckten sie mit einem guten Trinkgeld in ein Taxi und peilten die menschenleere Calle Princesa an. »Wir werden schlafen gehen müssen, wegen morgen«, sagte Fermin. »Ich glaube nicht, dass ich kann.« Wir marschierten Richtung Barceloneta und gelangten, ohne es recht zu merken, auf dem Wellenbrecher immer weiter hinaus, bis zu unseren Füßen die ganze still leuchtende Stadt wie eine riesige Luftspiegelung aus dem Hafenwasser aufstieg. Wir setzten uns auf die Mole und gaben uns dieser Erscheinung hin. »Diese Stadt ist eine Hexe, wissen Sie, Daniel. Sie setzt sich einem auf der Haut fest und nimmt einem die Seele, ohne dass man es überhaupt merkt.« »Sie reden wie die Rocito, Fermin.« »Lachen Sie nicht. Leute wie Sie machen aus dieser beschissenen Welt einen besuchenswerten Ort.«
»Die Nutten?«
»Nein. Nutten sind wir früher oder später alle. Ich meine, die Menschen mit gutem Herzen.« »Und schauen Sie mich nicht so an. Hochzeiten machen mich fertig.« Sie war elfenbeinfarben gekleidet und trug die Welt in den Augen. Ich erinnere mich kaum an die Worte des Geistlichen, noch an die hoffnungsfrohen Gesichter der Gäste, die an diesem Märzvormittag die Kirche füllten. Es bleibt mir allein die Berührung ihrer Lippen und, als ich die Augen öffnete, der geheime Schwur, den ich auf der Haut mitnahm und an den ich mich alle Tage meines Lebens erinnern werde. Nachspiel, 1966. Julian Carax beendet Der Schatten des Windes mit einem kurzen Überblick, in dem er die Schicksale seiner Figuren Jahre später skizziert. Während ich auf dem Ladentisch der Buchhandlung diese Zeilen schreibe, beobachtet mich lächelnd mein Sohn Julian, der morgen 10 wird und staunt ungläubig über diesen Stapel Blätter, der höher und höher wird. Wahrscheinlich ist er überzeugt, dass auch sein Vater von dieser Bücher- und Wörterkrankheit angesteckt ist. Julian hat die Augen und die Intelligenz seiner Mutter, und ich gefalle mir im Glauben, er besitze vielleicht meine Naivität. Mein Vater, der die Buchrücken nur noch schwer entziffern kann, obwohl er es nicht zugibt, ist oben in der Wohnung. Oft frage ich mich, ob er ein glücklicher Mann ist, ob er seinen Frieden hat, ob ihm unsere Gesellschaft hilft oder ob er in seinen Erinnerungen und in dieser Traurigkeit lebt, die ihn stets verfolgt hat. Jetzt führen Bea und ich die Buchhandlung. Ich bin für die Buchhaltung zuständig und Bea macht den Einkauf und bedient die Kunden, die sie mir vorziehen, was ich ihnen nicht übel nehmen kann. Die Zeit hat sie stark und weise gemacht. Sie spricht fast nie über die Vergangenheit, aber oft überrasche ich sie, wie sie in einem Schweigen versinkt, allein mit sich selbst. Julian betet seine Mutter an. Wenn ich sie so zusammen anschaue, weiß ich, dass ein unsichtbares Band sie eint, das ich kaum ansatzweise begreife. Aber ich bin es zufrieden, ein Teil ihrer Insel zu sein und mich glücklich zu wissen. Die Buchhandlung wirft gerade eben genug ab, um bescheiden leben zu können, und etwas anderes zu machen, kann ich mir nicht vorstellen. Fermin und die Bernarda heirateten 1958 und sie haben bereits 4 Kinder, alle Jungen und mit der Nase und den Ohren des Vaters. Fermin hat die Stelle in der Buchhandlung schon vor Jahren aufgegeben und nach Isaac Montforts Tod dessen Ablösung im Friedhof der vergessenen Bücher übernommen. Isaac liegt auf dem Mont Juic neben Nuria. Ich besuche sie oft. Wir unterhalten uns. Immer duften auf Nurias Grab frische Blumen. Mein alter Freund Thomas Aguilar ist nach Deutschland gezogen, wo er als Ingenieur in einer Maschinenbaufirma arbeitet und Wunderdinge erfindet, die ich noch nie habe begreifen können. Manchmal schreibt er einen Brief, immer an seine Schwester Bea adressiert. Don Anacleto hat seine Stelle als Gymnasiallehrer aufgegeben und widmet sich jetzt ausschließlich der erotischen Dichtung und seinen Zeitungskolumnen, die monumentaler sind denn je. Don Federico Flavia und die Merceditas sind nach dem Tod der Mutter des Uhrmachers zusammengezogen und bilden ein wunderbares Paar, obwohl es nicht an Neidern fehlt, die sagen, die Katze lasse das Mausen nicht und ab und zu gehe Don Federico als Pharaonin herausstaffiert ein wenig fremd. Don Gustavo Barceló hat seine Buchhandlung geschlossen und das Kapital an uns transferiert. Er sagte, er habe die Nase voll von der Zunft und wolle sich endlich neuen Herausforderungen stellen. Die erste und letzte war die Gründung eines Verlages zur Neuauflage von Julián Caracs gesammelten Werken. Vom Eröffnungsband mit seinen ersten drei Romanen, die in einem Bündel Fahnenabzüge in einem Möbellager der Familie Capestani gefunden wurden, wurden 342 Exemplare verkauft. Mittlerweile reist Don Gustavo in Gesellschaft distinguierter Damen durch Europa und verschickt Postkarten von Kathedralen. Seine Nichte Clara heiratete den Bankier, aber die Verbindung dauerte nur ein knappes Jahr. Die Liste ihrer Liebhaber ist noch immer lang, nimmt aber Jahr für Jahr ab. Jetzt lebt sie allein in der Wohnung auf der Plaza Real und geht immer seltener aus. Manchmal soll sie noch ihren alten Musiklehrer sehen, Adrian Neri, dessen Sinfonie weiterhin unvollendet bleibt und der anscheinend bei den Damen des Liceo-Kreises als Gigolo derart Karriere gemacht hat, dass ihm seine Schlafzimmerkunststücke den Spitznamen »Die Zauberflöte« eingetragen haben. Dem Andenken an Inspektor Fumero waren die Jahre weniger gewogen. Nicht einmal die, die ihn gehasst und gefürchtet hatten, scheinen sich noch an ihn zu erinnern. Vor langer Zeit begegnete ich auf dem Paseo de Gracia dem Polizisten Palacios, der aus dem Chor ausgeschieden war und jetzt in einer Schule der Bonanova Sportunterricht erteilt. Er erzählte mir, im Keller des Hauptreviers in der Via Laietana gebe es weiterhin eine Gedenktafel zu Ehren Fumeros, aber der neue Getränkeautomat decke sie vollständig zu. Entgegen jeder Vorhersage steht das Aldaya-Haus noch immer. Heute beherbergt es eine Werbeagentur. Ich gestehe, dass ich eines Tages unter Anführung unwahrscheinlicher Gründe dort vorgesprochen und darum gebeten habe, das Haus zu besichtigen. Die alte Bibliothek, in der ich um ein Haar mein Leben gelassen hätte, ist jetzt ein mit Werbeplakaten für Deodorants und Waschmittel mit Wunderkräften ausgekleideter Sitzungsraum. Das Zimmer, in dem Bea und ich Julian zeugten, ist das Bad des Generaldirektors. Als ich an diesem Tag nach dem Besuch des ehemaligen Aldaya-Hauses in die Buchhandlung zurückging, fand ich in der Post ein Paket mit einem Pariser Poststempel. Es enthielt ein Buch mit dem Titel »Die Nebelburg«, Roman eines gewissen Boris Laurent. Ich blätterte es rasch durch und spürte dabei diesen verheißungsvollen Zauberduft neuer Bücher. Ganz zufällig blieb ich bei einem Satzanfang hängen. Sogleich war mir klar, wer ihn geschrieben hatte. Und als ich zur ersten Seite zurückging, überraschte es mich nicht, in der blauen Schrift dieses Füllfederhalters, den ich als Junge so angebetet hatte, folgende Widmung zu finden. Für meinen Freund Daniel, der mir Stimme und Feder zurückgegeben hat. Und für Bea, die uns beiden das Leben zurückgegeben hat. Ein junger Mann, schon mit einigen weißen Haaren, spaziert durch die Straßen eines Barcelonas, auf dem ein aschener Himmel lastet. An seiner Hand geht ein etwa 10-jähriger Junge, ganz aufgeregt angesichts des Geheimnisses, das ihm sein Vater am Morgen verheißen hat. Das Versprechen des Friedhofs der vergessenen Bücher. Julian, was du heute sehen wirst, darfst du niemandem erzählen. Niemandem.
Auch nicht Mama? Fragt der Junge mit gedämpfter Stimme.
Sein Vater seufzt hinter seinem traurigen Lächeln, das ihn durchs Leben verfolgt.
Aber natürlich, antwortet er. Vor ihr haben wir keine Geheimnisse. Ihr darfst du alles erzählen.
Kurz darauf verlieren sich Vater und Sohn, Dunstgestalten, im Gedränge. Ihre Schritte gehen für immer unter, im Schatten des Windes.